Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 177. Heute in alter Stammbesetzung außer mir dabei, der Marvin.
Hallo.
Und die Frau, die den Server kaputt und wieder gerichtet hat, die Alex.
Hallihallo.
Hallihallo. Ja, wir haben einen neuen Monat, deswegen als erstes ganz viel Dank an die Menschen, die uns im vergangenen Monat über unsere Patreon-Kampagne unterstützt haben. Sehr schön fand ich die Nachricht, die Matthias quasi direkt nach dem Spiel gegen Hannover geschickt hat, wo er geschrieben hat, er ist froh, dass er das erste Mal in diesem Jahr mit dem Geld an uns mehr Gutes getan hat als mit Spenden an diesen Amateurverein aus dem Stadtwald, womit wir unweigerlich schon an dem vergangenen Wochenende und diesem grandiosen Spiel gegen Hannover sind.
Die Saison ist vorbei.
Ich will hoffen, dass die Saison vorbei ist, weil das Gegurke kann sich doch kein Mensch mehr ansehen. Ich habe es nicht gesehen, nur die Zusammenfassung und ich könnte immer noch schreien.
Ich bin sehr froh. Ich habe eigentlich nur über Twitter gelesen, habe dann aber auch die Zusammenfassung gesehen, was mich dann schon während des Twitter-Lesens negativ bedrückt hat, hat sich dann in Videoform dann noch mehr ausgezeichnet. War ganz klar, die Eintracht verspielt eine 2-0-Führung. Das ist unser Verein. Aber Alex, du warst vor Ort, ne?
Ja, leider. Was heißt leider, ne? Also hier Stadion-Kumpane war seit mehreren Wochen das erste Mal wieder da. Von daher war ich super froh, den wieder gesehen zu haben. Wir haben viel Zeit gehabt, uns ausführlich über alles Mögliche zu unterhalten, weil das, was auf dem Feld war, war ja mehr Krampf als sonst irgendwas. 2-0-Führung verspielt, hört sich so an, als hätten wir ganz gut gespielt, 2-0-Führung rausgekämpft, zwei super Tore geschossen, dann wie immer dusselig verspielt. So war es aber nicht. Dass wir 2-0 geführt haben, war mehr Glück als Verstand, weil Hannover einfach vom ersten Moment an besser war als wir und auch wollte im Gegensatz zu uns. Da waren wieder haarsträubende Szenen dabei, wo du dich echt fragst, was die manchmal machen.
Ich finde, das konnte man in der Zusammenfassung schon ganz gut sehen, wo man einfach gemerkt hat, dass Hannover ja von Anfang an sehr präsent, zumindest alleine in dieser Zusammenfassung schon war und viele Chancen hatte, wo man sich auch wirklich eigentlich nur an den Kopf greifen konnte, wie es denn sein kann, dass Spieler von der gegnerischen Mannschaft da so frei an den Ball kommen und dass es nicht irgendwie nach 20 Minuten schon 3-0 für Hannover stand, war ja nur der Situation geschuldet, dass die nicht in der Lage waren, das Tor zu treffen.
Hallo, Thomas Schaaf hat Fortschritte gesehen. Was habt ihr denn gesehen?
Rückschritt.
Wo habt ihr denn eure Augen gehabt?
Stillstand.
Meine Güte. Nee, aber wie die alle.
Ja, aber das erklärt auch, warum Thomas Schaaf nicht sieht, dass man vielleicht mal irgendwie mit einer Auswechslung das Spiel beleben könnte oder müsste.
Hatte ich nicht vor ein paar Wochen schon gesagt, dass der gesoffen hat?
Tja, also die Aufstellung an sich fand ich ja gar nicht so verkehrt, wenn wir jetzt erstmal dabei bleiben, denn die Idee mit Kittel von Anfang an, ich denke, das war einer der wenigen absoluten positiven Momente. Ne? Ich denke, da kann man schon sagen, der hat das Spiel belebt, der hat seine Chance doch versucht zu nutzen.
Kann ich dir nur zur Hälfte zustimmen, nämlich zur Hälfte Halbzeit 2. In der ersten Halbzeit, also ich habe mich am Anfang natürlich super gefreut, ne? Aufstellung gesehen, Kittel ist ja, ich bin ja nach wie vor schlägt ja kleines Kittelherz in mir.
Neben dem großen Kajo-Herz.
Genau.
Gut,
genau.
Haben wir das auch geklärt?
Auf meinen Trikots steht übrigens Kittel, nicht Kajo, ne? Oder so. Aber anyway, also hat mich halt gefreut. Fand die Idee auch ganz gut. Stendera, nicht weil ich der Meinung bin, dass er das Problem der Mannschaft ist, sondern ihm auch einfach mal eine Pause nochmal zu gönnen. Ich meine, ist ein junger Kerl, viel Verantwortung, die auch gerade auf seinen Schultern lastet. Man hat ihm auch angemerkt, dass ihm ein bisschen Kreativität im Spiel auch verloren geht. Von daher, gute Sache, Kittel reinzubringen, der ja auch wohl sehr gute Trainingsleistungen zeigen muss und auch in allen Testspielen immer zum Einsatz kam und auch Tore geschossen hat. Von daher, dafür auf jeden Fall Daumen hoch. Was er aber in der ersten Halbzeit, hast du halt klar gemerkt, die Nervosität, die in ihm steckt. Da waren Fehlpässe dabei, da waren halt echt ein paar Szenen dabei, wo du halt echt denkst, so, aufpassen. Aber in der zweiten Halbzeit, ganz anderer Sonny auf dem Feld gewesen. Da hat er wirklich das Spiel belebt und war eigentlich derjenige, der es auch in der Hand hatte.
Ich denke, dass Kittel fehlt natürlich auch so die Bindung ans Spiel. Ich denke, das sind Dinge, die man nicht im Training dementsprechend einüben kann. Da muss da die Spielsituation in der Bundesliga her. Und da ist es wahrscheinlich auch verständlich, dass er eine schwächere erste Halbzeit hat. Immerhin hat er das mit einer ganz guten zweiten Halbzeit, sag ich mal, wettgemacht. Für mich trotzdem, ich bleibe dabei, das ist noch eine positive Überraschung von den vielen, die vielleicht nicht so positiv sind. Ne? Also Meyer wird ja jetzt auch wieder häufig kritisiert und ich da so bei Twitter gelesen habe, man hätte ihn die ganze Zeit nicht gesehen. Da gibt es ja bestimmt noch ein paar andere, aber das hat es ja nicht so gut angehört.
Hey, gut, ich meine, ich kann es halt auch nicht jede Woche sagen, ne? Also nee, Meyer siehst du halt nicht. Entweder schießt der Tore oder er schießt halt keine.
Ja,
aber
ja.
Ansonsten ist es halt immer derselbe Schlacks, der auf dem Feld rumstolpert, als ob er dahin gehört oder eben auch nicht. Das Problem, was halt auch da ist, ist, dass er mittlerweile halt auch sich teilweise mit Haris Seferovic auf den Füßen steht. Nur ein Seferovic ist dann halt, keine Ahnung, vielleicht glaubt Meyer, dass er das Recht des Älteren hat und deswegen sich keinen Zentimeter bewegen muss, wenn er merkt, dass Seferovic in die Mitte zieht. Der achtet da null drauf, ne? Mhm. Seferovic ist dann derjenige, der wegläuft oder nochmal eine Kurve dreht oder. Aber Meyer, der bleibt da. Ist ja der Meyer. Furchtbarer Typ.
Ja, und wie hast du denn die Leistung von Matlung gesehen? Ich meine, er hat 1-0 gemacht, okay. Aber Gegentore, ging da was auf seine Kappe oder ist er da? Also ich meine, ich muss sagen, für mich hat Trapp bei den Gegentoren gar nicht so gut ausgesehen.
Richtig. Also Trapp leider auch diese Woche wieder an beiden Gegentoren nicht unschuldig. Also beim ersten kommt er irgendwie raus, kommt dann aber auch doch nicht raus und geht wieder irgendwie ein Stück zurück und steht dann, als geschossen wird, an einem total ungünstigen Punkt. Ich sehe Matlung bei weitem nicht so kritisch, wie es der Rest der Welt sieht. Für mich ist es auch ein Rätsel, warum der keinen Vertrag angeboten bekommt. Also es war jetzt kein überragendes Spiel. Der hat das Tor gemacht, das hat er auch gut gemacht. Da ist er nicht wie alle anderen einfach stehen geblieben, sondern ist halt um die Hannoveraner Spieler rumgelaufen, hat sich quasi von hinten nach vorne geschlichen und kam so zur Kopfballchance. Aber ansonsten, ja, solide Leistung von ihm, wie man das gewohnt ist. Natürlich, das ist kein Sprinter, ne? Aber das ist einfach eine Bank hinten in der Abwehr, auf die man sich verlassen kann.
Ja, das ist ja dann sogar auch okay, gerade in der Zeit, in der bei der Eintracht wirklich abwehrmäßig nicht alles so gerade rund läuft, muss man eigentlich sagen, Fazit gar nicht so verkehrt, ne?
Ja.
Okay. Ich meine, das ist ja auch die Aufgabe, die in den nächsten Wochen auf die Eintracht zukommt, zu sehen, dass endlich mal Stabilität auch im Hinblick auf die nächste Saison dass sie eine Stabilität reinbekommen. Ich weiß nicht, wie das mit den beiden Außen ist. Wie gesagt, ich konnte das Spiel leider nicht verfolgen, weil ich im Zug war die ganze Zeit. Viel zu lange, glaube ich, 5 Stunden oder 5,5. Naja. Weiß nicht, Chandler, Oczipka, Außenbahn, Alex?
Oczipka finde ich okay, finde ich nach wie vor auch die Leistung okay, die er bringt. Macht viel, hat auch in dem Spiel viel gemacht. Chandler ist für mich die Schwachstelle schlechthin. Auch am Wochenende wieder. Keine Ahnung, der ist halt auch nie auf seiner Seite. Ich weiß ja, der glaubt permanent auch den Innenverteidigern helfen zu müssen, was dann immer wieder darin resultiert, dass auf der rechten Ecke hinten einfach nichts ist.
Ja, ja. Das war ja schon einer der Kritikpunkte auch zuletzt bei Nürnberg. Dass sein Spiel nach anfänglichem Ab richtig runtergegangen ist und wesentlich schlechter war. Und ich habe irgendwie auch die Befürchtung, dass er sich mittlerweile wieder diesem Niveau, was er zuletzt beim FCN gezeigt hat, annähert. Und das ist nicht wirklich gut für die Eintracht.
Nee, überhaupt nicht. Also da weiß ich, also das ist halt einer der Punkte, das würde ich einfach jetzt auch mal probieren zu ändern. Also du hast einen Kinzombi, der die Position spielen kann. Und ganz ehrlich, was Chandler da macht, ich meine, Kinzombi war auch nicht fehlerfrei in seinem Spiel, wo er auf der rechten Außenposition gespielt hat. Aber dann habe ich lieber einen Kinzombi, dem ich Spielpraxis gebe, dem ich eine Chance da gebe, als permanent das, ja, vielleicht ein blöder Vergleich, aber ein totes Pferd weiterzureiten. Und das ist ein Chandler für mich im Moment.
Ja, ich meine, ganz ehrlich, du musst jetzt schon überlegen, ich habe jetzt eben gerade gesagt, die Saison ist beendet. Für mich ist die Sache jetzt auch echt endgültig gelaufen. Die einzig möglichen 3 Punkte in der nächsten Zeit haben wir jetzt verspielt gegen Hannover 96. Das heißt, nach oben geht es jetzt nicht mehr großartig. Wir können froh sein, dass wir noch am 8. Tabellenplatz sind. Mal sehen, wie das nach den nächsten Spielen laufen wird. Fakt ist, Europapokal kannst du abhaken. Das heißt, du kannst dich auf neue Ziele konzentrieren. Und der eine der Ziele sollte sein, die eigenen Talente dementsprechend in die Mannschaft wirklich mal einzuführen. Und wenn Chandler eh keine gute Leistung bringt, okay, warum bringe ich einen Kinzombi nicht rein, junger Dachs? Oder theoretisch, wenn ich sage, Injovski will ich über die Saison hinaus behalten, der kann auch Rechtsverteidiger.
Ja, genau. Also ich meine, der hat natürlich nicht so den Offensivdrang, wie diesen Chandler zum Beispiel hat, der es aber nicht zeigt. Aber der macht dafür hinten gnadenlos dicht. Und das ist mir in der jetzigen Situation eigentlich lieber, wie jemanden zu haben, der überall ist, aber nirgends da, wo er gebraucht wird.
Ja.
Und genau, ich glaube, das würde auch einem
Da ist er weg. Alex?
Ja?
Da ist er. Was hast du zuletzt gesagt?
Ich habe gesagt, ich glaube, das würde auch einem Aigner besser tun.
Ja, das kann ja gut sein. Definitiv. Warum auch nicht? Also ich denke, da sollte man auf jeden Fall mal was probieren, weil so das sind Schwachpunkte, die kann man zumindest mal versuchen zu beheben. Ja? Und jetzt ist auch die Zeit gekommen, Dinge wirklich zu auszuprobieren, zu experimentieren mit dem Spielermaterial, was jetzt auch in der nächsten Zeit zur Verfügung steht. Zambrano fällt ja jetzt bei dem nächsten Spiel aus, gegen die Bayern, hat sich ja irgendwas gezerrt, da müssen wir dann auch sehen, wie wir es in der Innenverteidigung machen. Noch ein, zwei Worte zum letzten Spiel. Im Endeffekt muss man sagen, 2-2 gerechtes Ergebnis, oder?
Auf jeden Fall. Also damit sind wir noch gut bedient, und wie gesagt, ich sehe das halt auch nicht so unter dem Aspekt, da haben wir die zwei Punkte verspielt und haben die Führung verschenkt. Dass wir die Führung hatten, war schon glücklich, weil Hannover sich einfach auch dappig angestellt hat. Also ich erinnere mich da an Szenen, wo sie völlig frei im Prinzip auch vorm Tor waren. Da war ein Flugkopfball dabei, der ins Außennetz gesetzt wurde. Da musste ich 2 Minuten auf dem Sessel, was heißt Sessel, auf meinem Platz sitzen, um erstmal zu kapieren, was da gerade passiert ist, weil ich einfach nicht verstehen konnte, warum jetzt kein Anstoß ist, sondern weiter ein Abschlag kommt.
Auf deinem fürstlichen Sitz.
Genau. Ja, an dem ich kleine Kaviar-Häppchen kredenzt bekomme.
Bist du jetzt Business-Ultra oder was?
Naja. Schön wäre es, dann hätte ich einen Parkplatz.
Ja, könntest du mit deinem Porsche vorfahren, ja? Könntest du noch kleine Kinder, könntest du noch Autogramme geben und so weiter und so fort. Das wird ja funktionieren, ne? Aber wäre ein Finanzierungsplan für die nächste Saison für einen Eintracht-Podcast, ne?
Die Autogramme oder die Wipplauge?
Sowohl als auch.
Sowohl als auch.
Genau. Dass ich gut sitze, was zu essen bekomme und die Autogramme schreibe ich auch noch.
Ja, ich glaube, das ist alles, was man zu Hannover noch wirklich sagen wollen will, oder?
Ja. Ich meine, wir können ja auch nicht jede Woche dasselbe sagen, ne? Also die Mannschaft stellt sich halt echt dappig an. Man merkt, dass da deutlich mehr Qualität ist, aber da greift halt nicht viel ins andere. Und nach wie vor bleibt die Kritik am Trainer, weil auch da wieder die Auswechslungen einfach nicht stattgefunden haben. Das verstehe ich halt auch einfach nicht. Ich verstehe nicht, warum an einem Chandler festgehalten wird. Ich verstehe nicht, was ein Bamba Anderson schon wieder verbrochen hat. Der einzig schnelle Innenverteidiger, den wir haben, der versauert auf der Bank. Das check ich alles nicht. Ich verstehe nicht, warum wir partout mit nur einem Sechser spielen. Wobei wir doch merken, dass wir sowieso schon zu viel in die Offensive stecken. Das sind alles Dinge, die erschließen sich mir nicht. Ich verstehe nicht, warum ein Meier permanent Einsatzzeiten bekommt, in der Hoffnung, weitere Tore zu schießen, warum ein Valdes nicht mal ausprobiert wird. Ja. Also ganz, ganz viele Dinge, die ich einfach nicht verstehe, was aber auch einfach daran liegen könnte, dass ich ein Fußballlaie bin und nicht so ein Profi wie unser Trainer Thomas Schaaf, der dafür auch ganz viel Geld bekommt und dass er das alles weiß. Ich würde mir halt wünschen, dass ein paar Sachen einfach mal anders gemacht werden, und ich würde mir auch wünschen, dass mal irgendjemand auf dem Platz das Heft des Handelns in die Hand nimmt, dass unser Kapitän einfach mal zeigt, dass er ein Kapitän ist und dass er sich auch wieder reinhaut und mal aufhört, diese Fehler ständig mit einzubauen. Das war vielleicht auch das Falsche, oder ist im Moment auch nicht unbedingt die glücklichste Konstellation, dass gerade eine Mannschaft, die oft einfach in sich zusammenfällt und auseinanderbricht oder nicht wirklich den Zug zum Spiel bekommt, einen Torhüter als Kapitän hat und niemanden, der im Mittelfeld mal mit die Klappe aufmachen kann.
Stimme ich dir zu. Merkt ihr, dass wir aber immer wieder auch die gleiche Diskussion führen? Also ich stimme dir vollkommen zu, dass die Torwart als Kapitän nicht immer das Optimalste ist. Ich denke, das hatten wir vor ein paar Wochen auch schon mal, wo wir gesagt haben, es gibt so Typen wie Kahn oder auch Lehmann, die verrückt sind, die auch eine Mannschaft von hinten raus pushen können. Bei Trapp ist es eher ein größeres Problem, aber die Diskussion einer Führungsfigur haben wir ja schon viele Jahre. Die kommt immer mal wieder, da gibt es dann mal kurzweilig jemanden, aber nicht über längere Zeit. Oftmals sind die Figuren dann auch irgendwann wieder weg. Uwe Bein hat eine ähnliche Kerbe geschlagen und hat jetzt letztens, glaube ich, beim Heimspiel Ähnliches gesagt, hat auch gemeint, der Eintracht fehlt einfach eine Führungsfigur, die dementsprechend gewisse Trends erkennt und die auch frühzeitig stoppen kann.
Die hatten wir in der letzten Saison irgendwie mehr im Kader, was so angeht, so Typen, die halt auch einfach mal eine Richtung vorgeben oder mal irgendwie eine klare Ansage machen.
Ja, die gibt's naja, selten. Ich meine, wen hattest du denn da, ne? Du hattest einen Schwegler, der aber auch...
Schwegler war auch Captain Leisefuß. Also wir brauchen jetzt hier nicht denken, dass Schwegler jetzt, nur weil er jetzt weg ist, im Nachhinein jetzt hier der große Zambano war. Das war auch einer, der dementsprechend durch eine gewisse Intelligenz, auch eine emotionale Intelligenz, die Spieler dementsprechend ganz gut leiten konnte. Ja? Für mich war auch Spücher jemand, der das gut hinbekommen hat. Aber jetzt, der eine Mannschaft richtig pushen kann, ehrlich sagen, da versucht sich mittlerweile Russ, wenn er fit ist. Ich denke, Russ fehlt diesem Team auch, das darf man nicht vergessen. Das ist Marco Russ momentan, der sich immer besser auch entwickelt hat. Ein ganz großer Verlust ist gegenwärtig.
Ja, ja.
Das stimmt. Ich hoffe, dass die Lücke, also jemanden, auf den ich da so ein bisschen hoffe, der halt A, ein Sympathieträger sein kann, was ein Russ nicht zu 100% ist, plus der viel Erfahrung mit sich bringt, und Eigenschaften, die eine Führungsperson irgendwo braucht, mit sich trägt, ist Nelson Valdez. In den setze ich ja da tatsächlich ein bisschen Hoffnung. Ist halt problematisch, weil er ja ein relativ neuer Spieler noch immer im Kader ist. Ich meine, wie viele Spiele hat er gemacht? 2, 3? Dann kam der Kreuzbandriss und dann war er jetzt ein halbes Jahr weg. Das heißt, es ist eigentlich jetzt auch ein kompletter Neuzugang.
Ja.
Dass also, da nicht direkt schon alles kommen kann.
Nee, da hast du recht. Also, aber ganz ehrlich, da gebe ich dir absolut recht. Von der Einstellung her, ne, von dieser Type, ist er natürlich ein prädestinierter Spieler, um eine Mannschaft auch irgendwo zu pushen. Stimme ich dir vollkommen zu. Aber dafür müsst ihr halt auch mal wieder regelmäßig spielen können. Das heißt, du müsstest jemanden raussetzen. Im Zweifel würde dann Seferovic rausrücken, der aber eine grandiose Hinrunde gespielt hat. Schwierig.
Im Zweifel würde der bei mir in Meier ab und zu mal auf der Bank Platz nehmen.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Du hast dann eben das Problem, dass du auf der anderen
aber das
Position...
Wird ja nicht passieren.
Nein, das wird auch nicht passieren. Das ist ja genau das Ding. Ich denke, du willst jetzt auch versuchen, den einzigen Titel, den irgendjemand von der Eintracht in absehbarer Zeit irgendwie holen kann, auch geschehen zu lassen. Ich denke, Meier wird jetzt bis zum bitteren Ende durchgedrückt, damit er vielleicht die Torjägerkanone am Ende der Rückrunde bekommt. Ne?
Ja. Was am Ende dann auch nur was für ihn ist, aber nicht in Summe was für die Mannschaft bringt, wenn du stattdessen vielleicht mal noch ein Tor schießen und vielleicht noch einen Punkt mitnehmen kannst, ja?
Ja, aber ja, ich weiß aber nicht. Manchmal ist es dann so, oh ja, wir haben ja den Torjäger der Bundesliga gestellt. Weißt du, das sind auch so, marketingtechnisch sind es auch, Punkte, die es zu beachten gilt.
Aber was willst du denn marketingmäßig damit sagen? Du sagst damit marketingmäßig, du hattest einen Spieler, der besser war als der Rest. Ja, das heißt aber noch nicht, dass du in der Mannschaft eine bessere Perspektive für die Zukunft hast.
Ob die ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, warte da, ob das wirklich irgendwie viel bringt.
Ob du jetzt einen 31-jährigen Valdez hast oder den 31-jährigen Meier oder 32, keine Ahnung, wie alt ist, da spielen lässt. Das ist dann auch relativ egal, aber bei Meier ist es zumindest so, 32 ist er, dass er, das haben wir ja auch bei dem Auslandstrip der Eintracht in der Winterpause festgestellt, dass das schon ein Name ist, auch ein Name, den man außerhalb der Bundesliga oder außerhalb Deutschlands kennt. Und das ist so mit das einzige Pferd, was die Eintracht momentan überhaupt hat, auf dem sie reiten kann. Schwierig, schwierig. Ich meine, das sind auch alles nur kleine Punkte. Ich denke, man sollte das große Ganze natürlich nicht aus Augen verlieren, das ganz große Ziel aus den Augen verlieren, aber das ist für mich, ehrlich gesagt. Und da gehört Schafen maßgeblich dazu, die Weiterbildung dieser Mannschaft. Das ist viel wichtiger, das gebe ich euch durchaus recht. Aber Alex hat Thomas Scharf ja vorhin schon kritisch angemahnt. Ich sehe es mittlerweile immer mehr und ähnlich.
Das ist ja das Einzige, was man da halt auch wirklich noch sehen kann, ja. Also positiv sehen kannst du das ja schon fast nicht mehr.
Ja, vor allen Dingen, also die Kritik an ihm wird ja jetzt auch immer lauter, ne? Also ich habe jetzt, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, irgendeinen Artikel, da haben sie jetzt auch nochmal gesagt, so, naja, Scharf hat ja auch in seinen letzten Jahren in Bremen die Balance nicht mehr hinbekommen zwischen Offensive und Defensive und haben dann mal so Zahlen in den Raum geworfen, wie viele Gegentreffer Bremen kassiert hat in den letzten Scharf-Jahren. Und das ist ja schon ein bisschen beängstigend, ne? Also das waren ja immer größer 50 und das, ja, glaube ich, in den letzten 4 oder 5 Scharf-Jahren.
Ja. Das ist schon krass. Und wenn dann die Offensive nicht mehr so grandios genial ist, das ist natürlich auch dann schwierig dann für den Offensivtrakt, dass sie das so gut hinbekommen, damit trotzdem noch eine positive Torbilanz einigermaßen hinkommt. Und das ist schon schwierig. Aber die Sache ist halt auch, und das darf man wirklich nicht vergessen,
ja.
Thomas Scharf, ja, sorry, bin jetzt gerade ein bisschen abgelenkt worden hier.
Kleine Denkpause eingelegt, ja, um mehr Dramatik dem Satz zu bringen.
So sieht's aus, ja. Die Eintracht ist insgesamt in der Rückserie auf einem absteigenden Ast. Also ich habe die in der Hinserie noch besser gesehen, als es jetzt der Fall ist. Und langsam scheinen Thomas Scharf einfach die Fälle davon zu schwimmen. Ich bin normalerweise sehr moderat, was das anbelangt. Ich will keine Horrorszenarien hervorbeschwören. Ich denke, wir sind auch in der Bundesliga fest gerettet. Aber das Ende vom Lied ist, dass wir so viel mehr hätten erreichen können. Und ich weiß, hätte Fahrradkette. Aber ich bin ehrlich gesagt ein bisschen erzürnt darüber, dass sich so eine große Selbstzufriedenheit bei der Eintracht eingestellt hat. Naja, man kämpft nicht großartig um Abstieg. Es läuft einigermaßen. Das kann nicht das einzige Ziel sein. Und da ist mir zu viel Selbstzufriedenheit.
Damit sind wir wieder bei der Diskussion, die wir, glaube ich, auch schon zum 48. Mal gefühlt geführt haben, dass es einfach auch daran liegt, dass wir zu früh klein beigeben und quasi nach dem zweiten Spieltag schon sagen, naja, international ist ja für uns kein Thema. Wenn ich mit der Einstellung reingehe, dann wird es halt schief.
Dieses Jahr war es ja ein bisschen anders, ne? Also dieses Jahr war es ja schon so, dass die Marschrichtung offiziell erstmal hieß, so, naja, kein Abstieg. Und dann haben sich aber immer mehr Spieler zu Wort gemeldet, so, naja, Europa wäre ja schon gut und europäisch wird es nochmal zu spielen schon geil und vielleicht geht ja was. Und ja, aber das hat ja zum Schluss auch mehr genervt, als dass es sonst was war. Also ich glaube, dieses Jahr haben ganz viele Spieler auch Eigeninitiative gezeigt und selber mal gesagt, dass sie Bock auf Europa hätten. Nur leider sieht man davon nichts.
Ja, das ist dann halt die andere Seite der Medaille. Wenn ich als Spieler den Mund aufmache und sage, ich will irgendwie mehr, dann muss ich halt auch mehr bringen. Ja? Nur mit dem Reden passiert es nicht.
Zumindest defensiv, du bekommst halt diese Einheiten nicht hin, dass du einerseits offensiv gut spielst, aber zum anderen auch die Defensive einigermaßen kompakt hast. Das ist das Problem und anders kannst du in der Bundesliga nicht bestehen. Und natürlich ist es nett, wenn du das 1-0 schießt, aber es ist halt beschissen, wenn du dann wieder 3 Gegentore fängst und dann mit dieser Regelmäßigkeit und zudem nicht lernbereit bist, beziehungsweise nicht lernfähig bist. Und da vergehen auch den Fans irgendwann, da vergeht den Fans auch irgendwann der Appetit. So ist es halt einfach. Und das ist ja jetzt relativ ungewöhnlich gewesen. Alex, vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen. Am Samstag muss es ja auch kritische Stimmen von den Fans gegeben haben im Stadion.
Ich habe das gar nicht so gesehen. Also ja, es wurde gepfiffen am Schluss. Aber ich dachte, das galt dem Schiedsrichter gespannt.
Okay.
Weil es gab halt, also da waren jetzt keine krassen Fehlentscheidungen dabei, wie Elfmeter oder so, ne? Aber da waren halt ganz viele Kleinigkeiten, also Bälle, die aus waren, die nicht ausgegeben wurden, dann so Sachen wie, keine Ahnung, ganz klar, dass wir hätten Einwurf bekommen sollen und es wurde gegen uns entschieden, Ecken, die keine waren und lauter solche Sachen. Mhm. Auch teilweise keine wirklich günstigen Entscheidungen, wer wann eine Karte. Ganz komisch. Waren schon die ganze Zeit so Schieber-Schieber-Rufe zu hören. Und nach Abpfiff ist es ja dann einfach oft so, dass man auf den Moment wartet, wo die Schiedsrichter sich sammeln, zu dritt in die Kabine dann abwatscheln und dann nochmal ausgepfiffen werden.
Ja.
Jetzt war es aber so, dass die relativ früh aus dem Stadion raus sind und deswegen Pfiffe aus meinem Empfinden aufkamen, als wir gesehen haben, dass sie in die Katakomben verschwinden. Und das war halt nicht so, war halt nicht so, wie es sonst oft ist. Das ist halt so ein, da sind die Spieler und da gehen die Schiris rein und das ist getrennt voneinander, sondern die liefen so zwischendurch. Ah. So, und deswegen hatte ich eigentlich eher den Eindruck, dass da nochmal versucht wurde, die Schiris auszupfeifen. Und dann wurde sich aber wieder der Mannschaft gewidmet. Ich habe das erst am nächsten Tag in den Zeitungen gelesen, dass klar gab es Pfiffe. Meiner Meinung nach haben die den Schiedsrichtern gegolten.
Okay, also war im Endeffekt auch alles nicht so ganz so dramatisch.
Nö, also meines Empfindens nach nicht. Also wie gesagt, es gab Pfiffe, aber ich glaube, die galten nicht der Mannschaft, weil da wurde nachher auch, also die Mannschaft kam nicht in die Kurve.
Okay.
Was auch, fand ich auch okay. Also ich meine, ist halt für die natürlich auch total behindert, jede Woche in die Kurve zu gehen, zu klatschen und zu sagen, ja, danke, dass ihr da wart, wir haben schon wieder versagt. Käme ja mir nach 11 Spieltagen irgendwann auch bescheuert vor und da ist es vielleicht auch mal ganz gut, einfach mal zu gehen und mal im Stillen darüber nachzudenken.
Muss auch nicht sein. Also das seh ich ähnlich. Ich denke, wenn man selbst auch enttäuscht ist, es gibt Spiele, da kann man das dann auch trotzdem machen, ganz klar, auch selbst wenn man dann noch einen Unentschieden kassiert hat, das kommt immer auf den Gegner drauf an, wie die Spielsituation gelaufen ist. Finde es aber auch mal okay, dann auch irgendwo zu zeigen, dass man vielleicht selbst von der eigenen Leistung enttäuscht ist. Das ändert ja nichts daran, dass man den Support dann trotzdem gut findet oder so. Also ich finde es auch okay. Mir wird es auch manchmal zu oft, wird jeder Scheiß dann auch ein bisschen abgefeiert, habe ich das auch manchmal das Gefühl, ja. Aber gut, ja. So ist das. Okay, das ist immer, dann haben wir das auch geklärt, weil mich hatte das ein bisschen gewundert. Ich war ja selbst nicht da. Dann in der Nachbetrachtung habe ich das jetzt nicht wirklich deutlich erkennen können. Danke, Alex.
Ja, wie gesagt, also war halt so meine Wahrnehmung. Mag sein, dass ich da auch daneben liege. Ich meine, ich habe die Leute, die gepfiffen haben, jetzt nicht befragt. Ja. Ich habe nicht dazugehört. Die Spieler sind halt am Mittelkreis stehen geblieben, haben da natürlich auch ein bisschen Applaus noch bekommen. Also eher so aufmunternden. Klar, die Kurve hat natürlich auch nicht getobt und hat gefeiert. Muss man halt klar, auch so sehen.
Nee, aber gut, ich meine, nach dem 2-0 nur ein 2-2 zu bekommen, egal wie es jetzt war, wie die Spielsituation war, ist einfach so oder so ärgerlich. Und dann ist man natürlich in dem Moment auch emotionalisiert und hat vielleicht nicht unbedingt Bock, jetzt Jubelstimme auszubrechen, ne?
Ja.
Ja. Ja, wie geht's denn weiter? Was meint ihr denn? Also, ich denke, seht ihr auch so, dass die Saison gelaufen ist oder bin ich da wieder zu negativ? Mir wird ja oft eine zu negative Einstellung vorgeworfen.
Auch fast gar nicht.
Naja, ich meine, wo willst du denn gerade deine positive Einstellung draus gewinnen? Mhm. Also, was willst du denn jetzt von den letzten Spieltagen noch erwarten? Also, da kommen halt Bayern, Dortmund, Gladbach, lauter schwere Brocken auf uns zu, mit Leverkusen haben wir noch vor der Brust. Also, es ist ja kein einfaches Restprogramm, was wir da haben. Zu den desolaten Leistungen, die wir selbst gegen die Dödelclubs der Liga abliefern.
Ja.
Also ich weiß da gerade auch nicht, wo ich meine positive Energie für die letzten Spiele rausnehmen soll. Ich habe jetzt auch nochmal überlegt, so ach komm, Wetter wird jetzt auch ein bisschen geiler, Sonne kommt raus, vielleicht nochmal ein bisschen auswärts auch fahren. Ganz ehrlich, habe ich mir gedacht, ach nee, lass mal. Also nächstes Jahr wieder.
Auswärts kriegen wir noch mehr eine auf den Sack als zu Hause.
Ja.
Also wie du schon sagtest, gerade bei den Gegnern, die jetzt auch kommen und nach der Leistung, die wir jetzt ja, also wir haben ja gesagt, die Eintracht muss irgendwie konstanter werden. Sie lassen ja konstant nach, also immerhin, da taucht es ja irgendwie mal auf. Also ich glaube nicht, also hätte jetzt kein Problem damit, jetzt einfach die nächsten Wochen zu ignorieren und mich dann auf die neue Saison zu konzentrieren. Ja,
ja. Ja. Ich meine, du hättest ja jetzt wirklich auch noch ein bisschen Zeit, sporadisch zu experimentieren. Das ist natürlich klar, dass du nicht die ganze Mannschaft auswechseln kannst. Das solltest du auch nicht. Du willst ja nicht bei jedem Spiel irgendwie 5-0, 6-0 oder so untergehen. Okay, wobei das wahrscheinlich das Durchschnittsergebnis auch so wäre, der Eintracht. Aber so an einigen Positionen, an einigen Stellen mal ein bisschen zu überlegen, etwas zu verändern, würde ich gar nicht so verkehrt finden. Es ist aber de facto wirklich so, dass wir jetzt ja bis auf, sage ich mal, Hertha, ja, wobei, da habe ich mich das letzte Mal schon geärgert, vielleicht Hoffenheim, haben wir Gegner, die jetzt kommen. Ne? Also da sind die Bayern, da ist Gladbach dabei, dann Dortmund, wer weiß, wie es bei denen läuft, weil die sich wahrscheinlich auch eher auf den DFB-Pokal konzentrieren werden. Da holst du nicht ganz so viele Punkte.
Das hast du jetzt schön gesagt. Wann ist denn die nächste Runde DFB-Pokal? Spielen die Dortmunder nach uns oder vor uns?
Ich habe nicht die geringste Ahnung, wenn ich ehrlich bin, aber das lässt sich doch schnell in meinem unglaublich großen Gehirn feststellt. Nein, natürlich benutze ich Google. Ich schau mal gerade. Also, die nächste Runde des DFB-Pokals ist am 28.04.
Ja, und wir spielen am 2.05. gegen die. Also unter Umständen konzentrieren die sich da eben nicht mehr auf den DFB-Pokal, sondern wir sind dann quasi der Abschuss-Frust-Gegner, der quasi dann direkt danach kommt.
Oder es ist so wie in dieser Woche, wie es jetzt kommen wird. Und jetzt kommt meine große Weisheit aus der Glaskugel gelesen.
Du willst jetzt nicht die sagen, Bayern, dass wir eine Chance haben gegen die Bayern, weil die jetzt irgendwie über 120 Minuten spielen.
Ah, da weiß doch einer, worauf ich raus will. Und genauso wird es mit Dortmund ja auch gehen. Ne? Also sie werden da auch hier gegen Bayern in die Verlängerung gehen und werden dann total dass im gegen Arsch sein. Ja, wär mir nicht unrecht.
Aber du, ganz ehrlich, egal ob jetzt Dortmund oder Bayern, selbst wenn die mit 8 Mann, denen du irgendwie beide Beine zusammenbindest, auf dem Platz stehen, glaube ich immer noch nicht dran, dass wir gewinnen.
Ja, die haben ja, also gerade Bayern, ne, die haben ja auch nur noch die mit den zusammengebundenen Beinen im Kader. Also die Beine getrennt haben und was drauf haben, die sind ja alle verletzt, ne? Alaba, Robben, Ribéry, Lahm noch nicht fit, Schweinsteiger, Boateng jetzt offensichtlich auch kaputt.
Haben doch immer noch einen Rode.
Oh, genau. Wenn der einen gegen uns reinmacht, dann drehe ich aber völlig durch, ne?
Nimmst du das dann bitte auf?
Ich werde mich bemühen, eine Aufnahme hinzubekommen. Sehr gut. Ja, da habe ich ja überhaupt keinen Bock drauf, ne? Aber wie das Leben so spielt, wird das garantiert passieren, ne? Rode kriegt sein Startelf-Debüt gegen uns und, ist ja nicht mehr sein Debüt, aber wird mal von Anfang an gebracht, was wahrscheinlich ist beim derzeitigen Krankenstand und haut uns dann am besten noch einen rein.
Wundern wird es mich in der aktuellen Situation nicht.
Nee, wundern wird es mich überhaupt nicht, weil so Sachen passieren ja da noch immer. Ne? Das sind ja dann diese Dinge, wo du dann ausgerechnet Rode macht das Tor. Ja.
Also ich gehe wenig motiviert in das Wochenende ran, weil ich auch nicht glaube, dass der Trainer das tut, was mal dringend notwendig wäre, nämlich irgendwie mal personell bei der Aufstellung irgendwas ändern.
Ja, also glaube ich auch nicht dran, zumal ich nicht dran glaube, dass er die Punkte angeht, die ich tatsächlich als problematisch sehe, weil der hat da glaube ich eine ganz andere Vorstellung von problematisch als ich. Wenn der Aufwärtstrends sieht in Spielen, wo jeder andere sagt, mein Gott, es war ein Desaster. Aber ja, müssen wir halt mal schauen, was er tatsächlich am Ende des Tages draus macht. Weil eigentlich muss jeder, der zwei gesunde Augen hat, sehen, dass die Saison tatsächlich, da geht nichts mehr nach oben, da geht nichts mehr nach unten. Jetzt kann ich halt mal Dinge ausprobieren und versuchen, auch schon mal eine Richtung zu weisen fürs nächste Jahr. Und da gehören dann für mich so Sachen zu wie, ich versuche mal einen Kinzombi ins Spiel mit einzuziehen. Ich pack auch mal einen Waldschmidt mit in den Kader rein, dass ich vorne auch nochmal eine offensive Variante mit drin habe. Also die Sachen, die wir jetzt auch in den Testspielen die ganze Zeit versuchen.
Wie sieht denn das überhaupt aus? Ist Russ wieder fit?
Nee, Russ noch nicht wieder fit. Dafür Zambrano kaputt.
Kaputt.
Ja, das heißt, Innenverteidigung sollte sich mal aus Anderson und Matlung zusammensetzen.
Genau, wenn du dann sagst, dass man vielleicht auch mal irgendwie auf die neue Saison hinarbeiten sollte und ein Matlung ja sowieso keinen Vertrag hat, dann wäre es ja vielleicht ganz praktisch dann zu sagen, okay, dann nimmt man einen Matlung raus und bringt dafür mal einen, den wir noch im Kader haben. Der auch nächstes
Jahr da ist. Ja, richtig keinen. Richtig keinen.
Ja, Kinzombi kann er nicht auch Innenverteidigung?
Ja, aber Kinzombi würde ich auf rechts stellen und ich würde Kinzombi jetzt nicht in der Innenverteidigung ausprobieren mit Anderson zusammen. Also Anderson scheint ja eher der Wackelkandidat zu sein. Okay.
Du würdest dann eher einen Chandler raus und dafür einen Kinzombi.
Genau, das wäre jetzt meine Wechseloption. Ich würde auch gerne nochmal was ausprobieren, was wir in der Hinrunde hin und wieder gemacht haben, nämlich mit 3 Sechsern zu spielen. Also im Prinzip auch mal die Taktik nochmal zu wechseln und auf ein 4-3-3 zu gehen. Da könnte ich mir vorstellen, dass wir eine Dreierkette im defensiven Mittelfeld haben, die aus Medojevic, Hasebe und Stendera besteht.
Mhm.
Und dann das offensive Mittelfeld oder überhaupt die offensive Riege vorne gestalten mit Aigner, Seferovic und ja, Kittel, Pierson, Inui. In dem Moment würde natürlich auch ein Meier erstmal rausfallen.
Also du meinst links dann irgendwie entweder Pierson oder Inui oder Kittel.
Genau.
Okay, gut. Nur dass ich das.
Also ich wollte nicht mit 15 Mann antreten.
Vielleicht hätten wir dann eine Chance und würden nicht ganz so viele Tore kassieren.
Genau, weil ich würde das gern mal ausprobieren, ob wir damit mehr Balance zwischen Offensive und Defensive reinkriegen. Weil du hast dann einen Stendera, den du eher ins defensive Mittelfeld packst, der aber so zentral aufgestellt sein kann, dass er sich in die Offensive einschalten kann, womit du wieder vorne das Übergewicht mit vier Leuten schaffst, aber natürlich auch Aufgaben mit nach hinten hat. Also das würde dann im Angriff vielleicht eher aussehen wie ein 4-2-4 und in der Rückwärtsbewegung dann eher auf die Dreierkette. Ne? Also dass ja. Er so die offensivere Variante davon noch mit übernimmt. Und ich glaube, dass uns das vielleicht ganz gut tun würde, gerade in so Spielen, die wir vielleicht durch eine hohe Durchschlagskraft am Anfang gut angehen können, wo wir aber irgendwann dann das Spiel aus der Hand geben. Und ich glaube, da könnte so eine Variante uns hilfreich sein. Ja, also das würde ich einfach mal ausprobieren. Aber ich glaube, ich habe es eben schon mal gesagt, ich bin ja der Fußballlaie. Was weiß denn ich schon von diesem Sport?
Wir sind alle Fußballleien und wer sich wundert, warum Marvin jetzt dazu nichts sagt, der ist uns kurzfristig abhanden gekommen, der taucht hoffentlich in wenigen Minuten wieder auf. Ich fände es schön, wenn wir da mal ein bisschen Veränderung in die Aufstellung bringen, weil ich auch gerade glaube, dass es uns hilft, wenn wir mal nicht immer auf dieselben da dann gehen müssen, sondern das halt auch mal ein bisschen variabler einfach gestalten können, auch mit Blick auf die neue Saison.
Genau, und das Ding ist ja gar nicht, also mir geht es ja dabei auch gar nicht um besser oder schlechter, sondern in so Situationen, in denen wir uns befinden, wo halt auch oft einfach die Köpfe hängen gelassen werden, wo wieder mal Automatismen greifen, wie zum Beispiel vor 2 Jahren Tore in der 86. Minute. Dieses Jahr ist es, wir haben jetzt 24 Punkte nach eigener Führung verschenkt. Krasse Zahl, oder?
Als ich das gelesen habe gestern oder vorgestern oder wann das da stand, da ist mir ja echt bald schlecht geworden.
Ja.
Also damit sind wir ja quasi, das ist Liga-Rekord.
Ja. Und das ist halt auch wieder so ein Automatismus, der sich eingeschlichen hat. Und dem kannst du meiner Meinung nach entgegenwirken, indem du einfach was anders machst. Und ich glaube, dass es halt einfach gut ist, auch die taktische Grundordnung jetzt einfach mal über den Haufen zu werfen, weil in dem Moment muss jeder der Spieler viel wacher auf dem Feld sein, weil dann auch Automatismen einfach brechen, die vielleicht jetzt schon mal funktioniert haben. Und ich glaube, das ist im Moment was Gutes, was sonst vielleicht was Schlechtes ist, weil man sonst normal immer sagt, ja, viel einstudieren, damit es automatisiert abläuft, aber gerade läuft automatisiert einfach Kacke und deswegen glaube ich, ist ein grober Cut wichtig, um es besser laufen zu machen. Hm. Aber auch das wieder Theorie aus der Laienriege.
Du, ganz
hätte ich
ehrlich,
Ahnung davon, würde ich auf der Bank sitzen und dafür bezahlt werden.
Du, ganz ehrlich, wenn ich mir so angucke, was da so aufstellungsmäßig passiert und wie das mit diesen Wechseln ist, glaube ich, da sitzen auch nur Laien auf der Bank. Gut getarnte Laien, die das jetzt seit mehreren Jahrzehnten tun, aber viel mehr als Laienstatus spreche ich denen da jetzt auch gerade nicht zu.
Ja, ich würde einfach in der Innenverteidigung vermuten, dass wir, da müssen wir ja was machen. Russ wird bis dahin nicht fit sein.
Nee.
Und Zambrano wird auch nicht fit sein, nee. Steht ja jetzt auch fest. Das heißt, da muss was passieren. Die einzige Option, die wir da haben, ist eigentlich Bamba Anderson. Der wird kommen. Hm. Und ansonsten, wird sich nicht viel ändern. Wir werden hinten mit Chandler starten. Otschipka ist für mich sowieso, also da macht er nichts mit verkehrt. Nö. Der hat sich sehr gut entwickelt, der hat sich gefangen, der ist auf jeden Fall eine Konstante im Kader. Hasebe auch, er hätte nicht gedacht am Anfang der Saison, wie wichtig der noch für uns wird. Dann Kittel oder Stendera. Ich würde Kittel einfach nochmal eine Chance geben.
Ja.
Zumal der Bayern Schreck Sonny Kittel, der sein erstes Bundesligator gegen Bayern gemacht hat, hat da mit Sicherheit auch gute Erinnerungen dran.
Es gibt jetzt auch ja, wenig Grund, ihn da jetzt irgendwie rauszunehmen, weil er hat ja doch durchaus solide Momente.
Genau, also war eine gute Leistung, die er gebracht hat, aber ist jetzt auch eigentlich, ich meine, vorher hat Stendera ja auch gute Leistungen gebracht. Von daher könnte ich auch verstehen, wenn er jetzt sagt, naja, ihr zwei, ihr teilt euch die Position so ein bisschen und jetzt ist der Herr Stendera wieder dran.
Ja, das finde ich gerade bei den beiden ja sowieso eine schwierige Situation. Sie sind beide mit ordentlicher Leistung unterwegs, ja. Sie haben beide sehr gute spielerische Ansätze und sie spielen halt auch beide auf der gleichen Position und du kannst das halt schlecht doppelt besetzen. Also da dann eine Wahl zu treffen, warum der eine mehr als der andere, finde ich sowieso schwierig.
Na ja, gut, sie können ja auch auf unterschiedlichen Positionen spielen. Also du kannst ja auch einen Kittel durchaus auf links spielen lassen. Aber vielleicht wollte er ihm auch mal in der Zentrale eine Chance geben. Da hat er auch seinen Job gut gemacht.
Ja.
Also es wäre auch eine Möglichkeit, beide im Kader zu haben, wenn du einen Kittel auf links ziehst. Ne? Also sollte auch möglich sein. Und so top besetzt. Ne? Also Inui ist halt auch immer mit viel Licht und Schatten. So top besetzt sind wir da jetzt auch nicht, als dass die Position, wie es zum Beispiel auf rechts der Fall ist, mit einem Eigner total besetzt ist.
Ja, stimmt schon. Inui ist da schon auch eher so ein bisschen immer Wackelkandidat, gerade wenn es dann um das Thema der Abschlüsse geht.
Ja, wie gesagt, also ich glaube, das wird die Aufstellung sein, auf die wir uns für Samstag vorbereiten sollen.
Ja. Herr Marvin, da Sie gerade freundlich zu uns zurückgekehrt sind, was schätzen Sie denn an Aufstellungen für das kommende Wochenende gegen den total ermüdeten FC Bayern vom DFB-Pokal?
Ja, ne, schon krass. Also ich meine, 120 Minuten, jetzt haben die schon in Bayern, dummerweise haben sie einen Kader, der für drei bessere Aufstellungen reichen würde, als die Eintracht eine hat. Ne?
Das habe ich auch gesagt, aber Frau Alex glaubt das nicht.
Ja, also...
Also Frau Alex hatte eben auch in ihrem Monolog die Eintracht-Brille auf. Ne? Das war jetzt alles nicht meine vollste Überzeugung, die ich da von mir gegeben habe.
Finde ich aber gut, ein bisschen Optimismus muss eigentlich sein. Ihr habt jetzt in der Innenverteidigung wahrscheinlich schon Madlung und Anderson gesehen, ne?
Ja.
Das sind so die Veränderungen. Ansonsten würde ich Inui rausnehmen. Hab irgendwie das Gefühl, dass der sich jetzt auch in der letzten Zeit nicht wirklich angeboten hat.
Wird dafür für Inui?
Versuche ich mal Pierson auf die linke Seite zu ziehen.
Wir hatten gerade die Überlegung Kittel.
Ja.
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 Schwierig. Kittel ist auch gut. Kittel, also du solltest Kittel auf jeden Fall drin lassen. Und dann ist halt die Überlegung, was machst du? Stellst du Stendera wieder rein, dann könntest du auch Stendera für Inui. Könntest du Stendera ein bisschen defensiver reinstellen? Ja, ich weiß nicht. Ja, okay. Und wenn ihr sagt Kittel für Inui und wer spielt dann auf der anderen Position? Habt ihr auch Stendera? Ah, okay. Ja, ich denke, damit könnte man arbeiten.
Ja, also ich hatte so ein bisschen zwei Aufstellungen mit aufgezählt gehabt. Ich habe so eine, die, wie würde ich spielen lassen und wie glaube ich, das Schaf spielen lässt.
Okay.
Ja, und ich habe gerade eben schon mal erklärt, ich würde ganz gerne mal eine doppelte Dreierkette sehen. Also, eine defensive Dreierkette mit Medojevic, Hasebe und Stendera.
Mhm.
Und eine offensive mit Pierson, Seferovic und Aigner.
Finde ich doch gut. Also, klar, warum nicht?
Das wäre halt, wie gesagt, aber ich glaube, dass wir keine großen Veränderungen sehen werden. Ich glaube, dass die einzige Veränderung, die wir sehen werden, tatsächlich ein Anderson in der Innenverteidigung ist.
Ja, befürchte ich glaube auch. Ja, ja, ja. bin mir aber unsicher. Ich weiß nicht, ob wir Inui drin lassen sollten. Also beziehungsweise auch, ob Schaf wirklich an Inui festhalten soll. Ich denke, dass er gerade für ein Spiel gegen die Bayern noch einfach körperlich zu viele Defizite hat. Weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Aber gut, wir werden es sehen. Auf jeden Fall wird Anderson reinrücken. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Aber an sich würde ich mal theoretisch auch darüber nachdenken, theoretisch nochmal eine Pause zu können und einfach mal, warum startest du nicht von Valdez mit Valdez von Beginn? Nicht von Valdez mit Beginn, genau andersrum. Ich meine, probier's doch mal.
Ja, ich fände es sowieso gut, wenn einfach mal Dinge jetzt einfach anders gemacht werden würden. Mhm. Einfach nur der Andersheit halber.
Ja, damit sie mal gemacht werden. Einfach nur, damit mal Dinge gemacht werden. Ja.
Weil wir es können.
Ja, ich meine, du gegen die Bayern, rechnet es dir eh nichts aus. Ist ja nicht so, dass du jetzt da hingehst und sagst, ja, okay, also jetzt einen Punkt holen wir auf alle Fälle. Du musst eigentlich die am meisten motivierte Mannschaft aufstellen. Ich denke, das ist das Ziel, was man haben sollte. Wenn die hundertprozentig Bock haben, dann müssen die rauf. Bei einigen habe ich momentan nicht das Gefühl, als würden sie brennen für das, was sie gerade tun.
Wer schwebt dir da so im Kopf?
Ja, ich weiß nicht. Inui, vielleicht sehe ich den ein bisschen zu kritisch, aber das funktioniert bei mir momentan nicht. Ich weiß auch nicht, so Seferovic ist jetzt vom letzten Spiel ein bisschen schwierig zu sehen, weil ich das ja nicht wirklich begutachtet habe, aber mir ist aufgefallen, dass er trotz des Tores in Stuttgart nach dem Gegentreffer auch sehr lethargisch agiert hat. Also sehr so, scheiße, kein Bock, immer wieder die gleiche Leier.
Der hatte sich übrigens ganz arg mit Seferovic in den Haaren gehabt auf dem Platz. Wer? Also die zwei, die haben sich bestimmt 2 Minuten, beziehungsweise was heißt die zwei, also Seferovic hat ihn mehrfach zurechtgewiesen und Inui hat sich mehrfach versucht, dann dafür zu rechtfertigen. Also da ging's ganz schön heiß her. Da war ein Ball, wo wir im 16er waren, war in der zweiten Halbzeit. Und Inui war freigespielt und hätte irgendwie den Ball zu Seferovic bringen müssen. Mhm. Und konnte das aber nicht auf direktem Wege. Hat den Ball dann wieder vertändelt, weil er versucht hat, nochmal links rum und nochmal rechts rum und nochmal jemanden auszuspielen. Und dann ist Seferovic erstmal total ausgerastet. Und er hat mal richtig gemerkt, wie er so gestikuliert hat, dass er den Ball hätte haben wollen. Und Inui dann so mit den Schultern gezuckt. So auf die Art, ja, ich wusste ja nicht, hast du nicht gesehen, dass ich nicht zu dir spielen konnte. Und da hat Seferovic dann tatsächlich auch so mit den Beinen ihm gezeigt, der hätte mit der Hacke spielen sollen. Oder hat dann unten mit dem Fuß dann auch so Bewegungen gemacht, die halt angedeutet haben, dass er ihm gerade Möglichkeiten aufzeigt, was er alles hätte tun können, damit er den Ball bekommt. Ja, und die Diskussion, die ging bestimmt, danach gab es eine Ecke, vor der Ecke haben die zwei diskutiert, dann gab es, glaube ich, noch eine Spielunterbrechung, die auch alles so noch in dieser Spielszene vor dem 16er, vor der Kurve war, wo du die ganze Zeit immer wieder gesehen hast, dass die zwei miteinander diskutiert haben.
Okay. Ja, also die beiden sind jetzt nicht so die besten Freunde oder so, ne? Also da gibt es zumindest ein ganz regen Austausch, um es mal positiv zu formulieren, wahrscheinlich.
Ja, wobei, also ich finde es halt auch gut, ne? Wenn sie sich gegenseitig irgendwie, die sollen sich auf dem Platz dann an die Kehle gehen, aber man kann sich gegenseitig schon mal auch die Meinung sagen.
Du hast vollkommen recht, ein bisschen Reibung ist auf jeden Fall nicht verkehrt, um hier einfach sowas wie einen Wettbewerb einfach immer noch herzustellen. Das ist halt noch nicht alles scheißegal ist. Und das ist ja auch nicht, total irrelevant ist, was gerade auf dem Platz gemacht wird, sondern da gibt es noch ein paar Momente. Das finde ich gut, auf jeden Fall. Naja, schauen wir mal. Bei der U21, wenn wir da jetzt nochmal kurz einen Schwenk machen, ich weiß jetzt nicht, läuft es ja einigermaßen, auch wenn sie jetzt zuletzt gegen die Bayern verloren haben. Da ist ja
19. So nicht U21.
Ja, was habe ich gesagt? U21.
Meine. Du hast angefangen mit 23, hast dich runtergehandelt zu 21.
Ja, das ist jetzt noch ein Zweierschritt und jetzt sind wir da angelangt. U19 natürlich, ihr habt vollkommen recht. Ja, ich weiß auch nicht, was manchmal mit mir los ist. 24 Punkte immerhin jetzt schon geholt. Tabellenplatz 11, immer noch punktgleich zu Saarbrücken, wenn ich das alles so richtig in Erinnerung habe. Aber das wird noch eine spannende Saison bis zum Ende. Das wollte ich nur mal
sagen. Ja, was kommt als nächstes? Augsburg, ne?
Bei der U?
Mhm.
Correctamundo.
Ja.
zu Hause, Heimspiel, 12.04. 11 Uhr, Sonntag. Also wenn man nichts zu tun hat oder wenn man vielleicht noch ein bisschen Spiele erleben will, um bei denen es wirklich noch um was geht, dann wäre das auf jeden Fall ein ganz guter Anlaufpunkt. Ne?
Also ich habe es auf jeden Fall bei mir schon im Kalender stehen. Bei dem Wetter gibt es nichts Geileres, wie Sonntagmittag draußen irgendwie Fußball zu gucken.
Also ohne Mist, daher, ne? Das Wetter ist ja wunderbar gegenwärtig, ne? Also das bietet sich ja wirklich an.
Ja, auf jeden Fall. Also mein Sonntag wird auch von Fußball geprägt sein. Also erst geht's zu 19, dann hier in Waldorf spielt Rot-Weiß Waldorf in der Gruppenliga Darmstadt.
Uhu. Ja. Ein richtiger Fußball-Leckerbissen.
Läuft bei mir.
Ja, läuft auf jeden Fall, ja. Ja, auch irgendwie ganz cool. Die anderen Junioren, und zwar die U15 jetzt, ne? U15.
Ja. Dallas-Meister.
Ja, hat es, genau. Dallas, den Dallas Cup gewonnen. Das ist ja einmal ein relativ prestigeträchtiges Turnier, was da in den USA ausgespielt wird. Die U17 ist leider im Finale unterlegen. Aber man sieht, die Jugendarbeit ist halt nicht so ganz so verkehrt. Und dann wird dann aber auch gegen Mannschaften wie River Plate oder so gespielt, was wirklich auch tolle Teams sind und die auch eine gute Jugendarbeit haben. Da kann man schon ein bisschen stolz drauf sein.
Ja, vor allen Dingen bei der U17, die haben ja im Finale, was sie 1-0 verloren haben, ihr erstes Gegentor erst kassiert, ne? Also ja,
ist krass, ne?
Nicht alle sind so dicht an den Profis dran.
Zum Glück, vielleicht sogar zum Glück, ja. Vielleicht sollte man dieses Konzept, so total nah dran an den Profis zu sein, doch mal überdenken, wenn die Profis immer so viele Gegentore bekommen. Vielleicht ist das der richtige Weg, ja. Aber mich freut es auf jeden Fall. Ich meine, guck mal, wenn du überlegst jetzt mal, nehmen wir mal die U17, ja, was da auch für Teams dabei sind. Weißt du, Palmeiras, Sao Paulo, ja, das sind alles ordentliche Gegner, ja. Und dann spielst du halt gegen River Plate im Finale, aber trotzdem. Ich denke, das ist einfach eine gute Angelegenheit, auch für die U15. Das ist ein guter, ein wichtiger Wettkampf im Endeffekt. Und du sammelst erste Auslandserfahrung, kannst sehen, wie es ist, wenn man mal wirklich Profifußballer sein sollte, dass man dann auch dauerhaft mal irgendwo international rumtingelt. Ich denke, das ist für viele auch gleich nochmal ein Ansporn.
Ja.
Ja, also haben sie sich auf jeden Fall sehr gut präsentiert.
Ja, nur noch mal schnell dieser Schwenk in die Jugend, weil ich jetzt weg von diesem tristen Bundesliga-Geschäft wollte.
Also ganz können wir das Bundesliga-Geschäft noch nicht verlassen, weil wir haben noch nicht getippt.
Richtig.
Mhm. Also habt ihr Transfergerüchte gehört zu Klant vom FSV?
Ah, da war ja was.
Was war da? Das ist wohl an mir vorübergegangen.
Naja, also Patrick Land kriegt vom FSV keine Vertragsverlängerung angeboten, beziehungsweise er hat eine angeboten bekommen, die hat er abgelehnt. Angeblich sagt der FSV, sie hätten nachgebessert und das hätte er immer noch nicht haben wollen. Klant sagt, ja, er hätte gesagt, was er fordert, das hätte keiner zahlen wollen und sucht jetzt einen neuen Verein. Und es gibt erste Gerüchte, dass er schon fündig geworden ist und unsere neue Nummer 2 im Tor wird.
Ja, okay. Das wird ja auch wieder umgehend dementiert. Grundsätzlich würde ich das aber jetzt nicht in das Reich der Fabel packen, denn es ist schon durchaus nicht unrealistisch. Ich denke, eine gestandene Nummer 2 würde der Eintracht nach dem wahrscheinlichen Abgang von Felix Wiedwald auch gut tun. Wer weiß, ob der Herr Bajeljew oder Bajuljew ein dementsprechend guter Zweitligatorhüter ist. Ich habe da ihn noch so wenig gesehen.
Hast du gerade Zweitligatorhüter gesagt?
Nee, zweiter Torhüter. Ich bin noch ein bisschen verwirrt hin und her. Nee, Zweitliga-Torhüter, ja, keine Ahnung. Nein, so schlimm ist er nicht. Aber gut, der Zweiter, echt nicht verfolgt ja die Spiele des FSV Frankfurt regelmäßig. Ist aber auch jetzt ein Weltklasse-Torhüter. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr den schon öfter mal gesehen habt. Das ist eine gute Nummer 1 in der zweiten Liga. Und maximal.
Ja, aber ich glaube, dass uns sowas halt auch gut tun würde, weil er ist jetzt auch schon ein paar Tage älter.
Ja, 31.
Und ja. Genau. Und das wäre auch was Balejew ganz gut vielleicht tun würde, wenn er noch so einen alten Hasen, der ihn auch ein bisschen herausfordert, zur Seite hat. Ne? Also es war ja auch immer ein Grund, warum auch ein Oka Nikolov im Kader so unglaublich gut getan hat. Weil er ja halt auch viel Erfahrung mit reinbringt und Spielern auch einfach weiterhelfen kann.
Ja, so sieht's aus. Und ich denke auch, was man auch wirklich nicht vergessen darf, ist die Tatsache, dass dieser Mann, dieser Klant, auch ein großer Eintracht-Fan ist. Das hat er eigentlich, also ich weiß nicht, hat er in letzter Zeit jetzt nicht mehr so propagiert, aber ich weiß noch, zu Drittliga-Zeiten und so weiter und so fort, der ist ja schon wirklich lang beim FSV gewesen und der hat sich auch zwischenzeitlich als FSV und Eintracht parallel gespielt, hat er sich auch öfter mal die Zwischenstände bzw. die Endstände durchgeben lassen, trotz der Tatsache, dass er da im Tor stand und so. Also der ist schon ein großer Eintracht-Fan, auch anscheinend immer gewesen, und wenn er dann natürlich zu seinem Verein, den er früher mal idealisiert hat, kommt, wäre das natürlich, wird sich vielleicht da irgendwie der Kreis schließen. Ich weiß nicht, wie die Planungen da von Bruno Hübner sind. Ich würde das grundsätzlich nicht verkehrt finden, weil der Junge ist ja auch aus der Region. Der kommt ja übrigens auch aus der, also Gründau. Ich weiß nicht, ob das dem einen oder anderen was sagt. Also wirklich aus Hessisch-Sibirien. Nein, Spaß. Aber wirklich aus der hessischen Frankfurter Umland. Das wäre auf jeden Fall nicht verkehrt.
Ja, also ich kann mich mit dem Gedanken auch anfreunden.
Ja.
Auf der Torwartposition müssen wir auf jeden Fall noch nachlegen und das, ja, auch wenn es jetzt dementiert wurde, klar, da kannst du nicht sagen, dass es wahrscheinlich ist, wenn du noch drei Torhüter im Kader hast. Ich meine, der Wechsel von Wiedwald ist ja auch nur ein offenes Gerücht und noch nicht bestätigt, aber ich fände es nicht schlecht und warum nicht?
Ja, auf jeden Fall. Ja, müssen wir mal schauen, ne? Aber ich finde auf jeden Fall die Idee ganz gut und werden wir mal sehen. Ich denke, er wird auch Angebote von anderen Zweitligisten bekommen und auch vielleicht ambitionierten Zweitligisten, denn abgesehen davon, dass der FSV sich jetzt auch wieder in einer neuen Nummer 1 umgucken muss, denke ich mal, gibt es ja auch jetzt, guck dir mal Red Bull Salzburg an, dass die haben keinen richtig tollen Torhüter, auch, wer weiß, wie es bei FCK aussieht, da wird vielleicht Zippel wechseln, ich denke, der ist jetzt ablösefrei. Also da ist, also
der wurde einiges, übrigens auch schon bei der Eintracht gerüchtet.
Ja, siehst du mal, ne? Also es wird sich auf jeden Fall, wurde ja damals auch schon mal bei der Eintracht gehandelt, bevor der Trapp de facto kam. Also da tut sich einiges und ich denke, Klant wird wahrscheinlich auch gar nicht schlecht daran tun, einfach ein bisschen abzuwarten und dann sehen, wo er das meiste Geld bekommen kann. Das hört sich jetzt blöd an, aber ich meine, ich hat jetzt wahrscheinlich nicht so elendig viel verdient beim FSV. Ich sehe ihn jetzt auch nicht als künftigen Trainer irgendwo, deswegen ist es schon okay, wenn er jetzt nochmal einen Vertrag unterzeichnet, wo er ein bisschen mehr bekommt. Das war aber so das Einzige, was ich so transfertechnisch... Oder hast du... Alex, guck in deine Glaskugel, gibt es da noch mehr?
Nee, die Glaskugel ist leer.
Okay.
Komische Glaskugel.
Aber vielleicht als Überleitung zu einem anderen Thema noch... Martin Fehnin sucht ab Sommer wieder einen neuen Verein.
Ja, ist krass, ne? Der Junge, in der dritten Liga beim FC ist gerade auch nicht wirklich sein Glück gefunden, wenn ich das so rauslese aus dem Artikel, den du wahrscheinlich jetzt ein bisschen promoten willst, schätze ich mal.
Ja, also man kann ihn auf jeden Fall mal lesen, ist ein bisschen länger. Zu finden bei den 11 Freunden. Der René packt es mit Sicherheit in die wie auch immer, dass du da immer
Show
nennst.
Shownotes.
Yes. Richtig?
Ja.
Shownotes.
Ja, krass, da kommt er auf jeden
alles
Fall.
Alles haben, ey. Ja.
Ja.
In dieses Shownotes packt er das bestimmt rein.
Yes, yes.
Da haben die Leute vom Elf-Freunde-Magazin sich mit Martin Fehnin in Frankreich getroffen und ja, mit ihm nochmal um die Vorkommnisse gesprochen oder über die Vorkommnisse seinerzeit, als er aus dem Hotelzimmer rausgeflogen ist. Martin Fehnin hat nochmal eine ganz andere Story jetzt zum Besten gegeben, was damals aus seiner Sicht jetzt wirklich passiert ist. Hat so ein bisschen was von die ganze Wahrheit. Ja, also da dementiert er, alkoholkrank zu sein und jemals an Depressionen gelitten zu haben. Und Dinge hat er oft falsch verstanden, weil er sie nicht richtig übersetzen konnte, sprachliche Defizite hat beim Übersetzen von dem Wort Depression zum Beispiel. Ja, ich weiß selber nicht hundertprozentig, was ich davon halten soll. Ich finde es aber ganz spannend zu lesen. Und ich glaube, eine Sache, die so unterm Strich aus dem Artikel hervorgeht und bei mir auch nachträglich nochmal hängen bleibt oder beziehungsweise auch so ein bisschen den Eindruck, den ich von ihm bislang hatte, verstärkt, ist, dass er halt einfach, ein netter Kerl ist, der aber zu sehr auch so Straßenkicker und Fan ist.
Naiv.
Und zu ja, zu wenig Profi. Naiv ist auch genau das Wort, was in dem Artikel benutzt wurde. Ich wollte es jetzt nicht einfach nochmal wiederholen, sondern halt so ein bisschen mit meinen eigenen Worten umschreiben. Also er hat halt einfach in seiner Karrierenplanung eklatante Fehler gemacht und schlittert da so von einer Situation in die nächste, wechselt oft unüberlegt und ja, Ende vom Lied ist, er sitzt jetzt in Frankreich, fühlt sich natürlich wieder nicht wohl und ich glaube, der hängt einfach mit seinen Gedanken noch viel zu sehr in der Vergangenheit, als dass er in der Zukunft auch wirklich erfolgreich sein kann.
Ja, und ganz ehrlich, die Zukunft ist ja für ihn auch nicht mehr so weit gediegen, ne, wenn du dir das überlegst. Der ist auch jetzt, glaube ich, schon 27. Ja. Er hat jetzt nicht mehr unendlich viel Zeit, jetzt für seinen Lebensunterhalt jetzt noch irgendwo zu sorgen. Und ganz ehrlich, du bietest dich ja in der dritten Liga, in der französischen Liga jetzt auch nicht zwingend an, wenn du nicht 30 Tore machst. Das wird schwierig für ihn. Ich hoffe, dass er sich zumindest vielleicht wieder in Tschechien irgendwo fangen kann. Da kann er die Sprache. Ansonsten wird es nicht mehr funktionieren.
Ja, wobei in Tschechien hat es ja auch nicht funktioniert. Ne? Also,
ja, gut, Sparta, er hat ja Prag, keinen Vertrag
war ja, gehabt, ja. Ja, ja. Hat er ja laut dem Artikel noch nie gehabt. Ne? Also er ist ja zuerst nach Prag, zu Sparta Prag gegangen und dann hier zurück zu seinem Heimatverein und hat da wohl ohne unterschriebenen Vertrag gespielt, weswegen er dann früher oder später da halt auch weg musste. Schon, ja. Schon krasse Geschichte. Also ich würde es ihm gönnen, dass er irgendwo einen Fuß auf den Boden bekommt, weil er zum einen halt echt einfach ein sympathischer, netter Kerl ist. Er hat bei uns keine Bäume ausgerissen, aber sich auch wenig zu Schulden lassen. Klar, war er auch hier als Firebeast bekannt, aber ist halt kein verkehrter Kerl.
So sieht's aus. Ist ein netter Kerl und ich würde ihm auch noch wünschen, dass er jetzt in den nächsten paar Jahren nochmal einen ordentlichen Vertrag bekommt, wo er vielleicht auch mal kontinuierlich durchspielen kann und wer weiß, vielleicht gibt es noch einen zweiten Frühling. Aber auf jeden Fall, um nochmal zum Thema zurückzukommen, der Artikel ist auf jeden Fall lesenswert. Kann man sich mal reinziehen und eine weitere Geschichte des Martin Fehnin zu Gesicht bekommen. Ja, genau. Denn er hat ja viele unterschiedliche Kapitel, auch wenn er öfter mal bei der Eintracht ist, ist er noch regelmäßiger Fan als in den Kurven. Also es ist schon ein bisschen Herzen und Spieler von der Eintracht gewesen.
Genau, ich packe den Link zu dem Artikel auf jeden Fall in die Shownotes und dann kann sich den jeder mal durchlesen. Ich werde mir auch gleich nochmal dann in
einer Ruhe... Also ich weiß ja nicht, vielleicht bin tatsächlich auch ich technisch unbegabtes Wesen zu doof dafür. Aber was sind denn unsere Shownotes?
Das sind... Ja, René, erklär du das.
Nee, du hast gerade so schön angefangen, jetzt mach mal.
Ja, die Shownotes sind im Endeffekt das, was eigentlich ein Podcast kurz zusammenfasst und nochmal ein paar Extras, wohin wir darauf verweisen und so weiter und so fort.
Die Notizen zur Sendung könnte man das auch kurz nennen.
Und es wird von einigen regelmäßigen Podcastern ja auch ganz gerne angefragt, beziehungsweise die schauen sich dann ganz gerne mal an, was so die einzelnen Themen sind und so, um schon mal einen groben Einblick zu bekommen. Was
geht denn eigentlich? Webseite steht quasi der Blogartikel zu jedem Podcast, den wir da veröffentlichen.
Ja, so in etwa. Okay. Da kommt dann auch das rein, was jetzt immer noch fehlt, was ihr gerade eben konsequent übergangen habt, nämlich die Tipps.
Ja.
Hervorragend, jetzt hat er ganz weg.
Ich bin noch da.
Du bist noch da.
Ja, aber mach einfach Schluss jetzt, sonst wird es nämlich heute gar nichts mehr.
Gut, ihr wollt nicht tippen, dann machen wir das über die Kommentare.
Achso, doch, ja, also ich sag dir ganz klar, wir kriegen 0-4-1 auf den Sack, um das jetzt noch kurz abzuhaken.
Okay.
Gott, wir tippen nie gegen die Eintracht. Was ist denn hier heute los?
Ja, Mimi, ich bin die Alexe. Nicht gegen die Eintracht. Okay, dann sage ich, wisst ihr was?
4-4.
3-3.
Nee. Der erste
Tipp. Doch.
Nee, offizielle Tippregeln, der erste Tipp zählt.
Ja, und Zwangstipp? 3-3.
Nee, Zwangstipps nehmen wir nicht.
Ich bekomme so oder so 5 Euro dann von euch.
Wieso? Wieso 5 Euro? Nee.
Das habe ich gerade ausgemacht. Ich bin in akuter Geldnot.
Ja, das ist, ja.
Podcaster wird mir nicht so gut bezahlt. Gar nicht, ehrlich gesagt, aber naja, ist doch besser so.
Also Marvin sagt 4 Tore für die Bayern.
Mhm.
Frau Alex.
Ja, gute Frage. 1-2.
1-2.
Da sei der Buff, ne?
ja, das ist. Ich habe mich ganz professionell gestern an die PlayStation gesetzt und habe versucht, das Ergebnis auszuspielen, weil ich mich mit mir selbst auf kein Ergebnis einigen konnte und bin auf ein sehr unrealistisches Ergebnis gekommen, nämlich, dass wir ein Tor von den Bayern kassieren und selbst keins schießen.
Verrückt. Das hat aber viel mehr mit deinen fehlenden PlayStation-Fähigkeiten zu tun, als mit der Realität. Wir werden gegen die Bayern 2-1 gewinnen.
Ich weiß weder, wer die Bayern davon abhalten soll, so viele Tore zu schießen, noch wer bei uns dafür sorgen soll, dass wir mehr Treffer landen als die. Aber nun gut.
Ich habe mehrfach in dieser Folge gesagt, dass ich hier nur der Laie bin.
Genau, wir werden gucken, wer von uns professionellen Berufsleihen da nächste Woche mehr Recht hat. Wir danken auf jeden Fall bis dahin fürs Zuhören, auch wenn es gerade von den technischen Gegebenheiten heute mal wieder eine etwas schwierige Folge war.
Du musst es noch mit tollen Soundeffekten weiter ausschmücken, dann fällt es gar nicht so auf.
Ja, ich kann ja mal versuchen, ob ich da irgendwie so den ein oder anderen coolen Sound noch drunterlegen kann.
Sie nicht weiter bei Ihrer Wurst stören.
Sowas ja, genau. Hier, Don Rini, na, wahrscheinlich hast du keine Zeit, aber die App benötigt ein Update.
Ja, ich weiß. Dazu sage ich nur...
Ohne Meier kein Dreier?
Ja.
Richtig. Denn man will doch, was gibt's Besseres, als so schön bei dieser Jahreszeit sich an den Main zu legen, 20 Grad in der Sonne und dann mal einen komischen Ton von uns abzuspielen. Ist optimal. Für mich die natürliche Kombination. Ein Bierchen und ein Geräusch.
Genau, und weil jetzt Bettzeit ist, legen wir noch einen drauf.
Alles Klärchen, Bärchen, ich muss jetzt ins Bettchen. Tschüsschen.
Wenn es eins gibt, was dir Alex unfassbar hasst, dann ist es, glaube ich, das.
Ja, Soundschnipsel vom René. Unfassbar schlimm.
So, jetzt müssen wir aber aufhören jetzt hier. Das ist schon jetzt so lustig.
Genau, wir machen einen Sack zu. Viel Spaß, bis nächste Woche. Haut rein und tschüss. Yeah.